Also ich will dann auch immer nicht so meine Trauer und meinen Schmerz so ausbuchstabieren. Es gibt das Leben, das mich hat und das ich habe, ja. Und das ist das, was mich interessiert. Und die Endlichkeit, die weise ich so von mir wie jeder andere Mensch auch. Es ist vielleicht doch was anderes, einen anderen Aspekt. Wenn man so viele Menschen verloren hat, dann geht man vielleicht anders damit um, aber nicht im alltäglichen Leben.
Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern. Heute mit Marion Brasch und Anton Weil.
Mein Vater hat gesagt, du bist die schönste Stimme auf Radio 1. Wie gehst du um mit so einem Lob?
Wie sagt man, der Gentleman genießt und schweigt?
Ja. Ja. Bei der Stimme ist es interessant, wenn man dann schweigt, obwohl die Stimme gelobt wird.
Ja, das stimmt. Nee, ich freue mich natürlich darüber, obwohl ich ja denke, dass so eine Stimme ist ja naturgegeben, ist ja kein Verdienst. Nein, du bist schon.
Ich weiß, was
du meinst. Du lässt ja noch nicht laufen, oder?
Ja, also ich laufe schon, aber du kannst sagen, ab wann es losgeht.
Ach so, wann du willst. Also ich bin bereit.
Also dann sage ich herzlich willkommen, Marion Brasch, ja, bei schön, Schöner Anton. Scheitern.
Ja, es ist eine große Ehre, bei dir im Podcast zu Besuch zu sein.
Für mich ist eine große Ehre, dass du hier bist.
Wir können jetzt einfach die nächste Stunde.
Wollen wir uns loben, eine Stunde?
Ja.
Wenn das die anderen Leute gerne hören.
Vielleicht nee, das interessiert keine Sau.
Das stimmt, ja. Ja, ich war bei dir zu Gast, das war für mich wiederum eine große Ehre. Du moderierst den Radio 1 Sommergarten.
Ja, der heißt noch, eigentlich ist ja schon Herbst und der ist jetzt auch nicht mehr lange und das läuft immer so wochenweise. Also wir wechseln uns wochenweise ab. Wir sind zwei, manchmal auch drei Kollegen oder Kolleginnen, die sich abwechseln. Und dann geht es immer von Montag bis Freitag, die Sendung.
Und du hast auch schon in der DDR bei DT64 moderiert, habe ich bei Wikipedia gesehen.
Ja.
Wie bist du da hingekommen?
Wie die Jungfrau zum Kind. Also das war wirklich so, das war so eine Zeit, das war 1987, also es war ein bisschen vor 87, da suchte dieser Sender händeringend Leute, Redakteure und Redakteurinnen und alles eigentlich, weil die ihr Programm erweitert haben. Und durch einen Zufall, ich habe damals noch Musik gemacht und wurde mit meiner Band eingeladen zum Interview. Und dann sagte der Redakteur, übrigens, wir erweitern unser Programm und wenn du jemanden kennst oder selber oder so. Und ich habe mich damals irgendwie gelangweilt in meinem Beruf oder in meinem Job, den ich damals hatte. Und habe ich gesagt, ja, Radio ist ja cool. Und dann habe ich mich da als Musikredakteurin beworben.
Ach geil.
Ja.
Und dann hat es geklappt.
Das hat geklappt, weil die, wie gesagt, so ziemlich alles genommen haben. Und das war, die Einstellungskriterien waren, wenn ich mich richtig erinnere, man musste, glaube ich, die Mitglieder der Stones und der Beatles irgendwie korrekt benennen können. Und den Unterschied zwischen Dur und Moll. Das war, glaube ich, alles. Also vielleicht habe ich mir das später auch eingebildet, aber ich glaube, dass also viel mehr ging es nicht. Die wollten ein gewisses musikalisches Grundwissen schon testen. Ja. Und das konnte ich, weil ich eben auch, ich habe Konzertgitarre gelernt und also ich kannte mich auch mit den Harmonien aus und so. Insofern konnte ich das beantworten.
Ja. Ja, du bist nicht nur Moderatorin, sondern auch Schriftstellerin. Aber ich habe jemanden, der dich viel besser vorstellen kann, als ich es könnte.
Moment. Ich platze gleich.
Mit ihren funkelnden Blicken und diesen strahlenden Augen verdreht sie Frauen und Männern den Kopf. Meine Freunde und auch meine Ex-Freunde sind alle mehr oder weniger heimlich verliebt in sie. Einer hat sogar schon ernsthaft bei mir um ihre Hand angehalten. Manchmal kann man dieses warme und in sich ruhende Wesen kaum aushalten, sonst vergeht man in der Liebe zu ihm. Wie ist es möglich, dass ein Mensch, dass meine Mama, die so viel Schmerz, Verlust und Enttäuschung, so viel Trauer erfahren und durchlebt hat, dass sie ein so bereichernder, schöner und strahlender Mensch geworden ist? Ein Mensch, der nie etwas erwartet hat, vom Leben nicht und nicht von ihrem Umfeld. Sie hat nie irgendetwas eingefordert. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Schriftstellerin, sie ist eine sozialistisch geprägte Jüdin. Sie schreibt Bücher, singt Lieder, dreht experimentelle Filmchen. Sie hat keine Familie mehr, die sind alle schon tot, viel zu früh sind die alle gestorben. Aber sie lebt ein Leben, das kaum bescheidener, kaum glücklicher und kaum dankbarer sein könnte. Sie bereichert ihre und damit unsere Welt mit ihrer reinen Existenz und ist sich dessen kein Stück bewusst. Also, los geht's. All eyes, oder besser all ears on her. Marion Brasch bei Schöner Scheitern.
Boah. Können wir erstmal kurz eine Pause? Das ist ja unfassbar. Ich bin total gerührt.
Ja. Das war
meine Tochter. Ich meine, ich habe so gedacht, sie muss ja liebevoll von mir sprechen, weil ich bin ihre Mutter und Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos. Aber das ist ja weit mehr und das berührt mich sehr, sehr, sehr tief gerade.
Ja, vielen Dank, Lena Brasch, für diese Laudatio auf die Mutter. Das ist wirklich sehr berührend und sehr, sehr schön. Was sie erzählt hat, ist, dass ihre Freunde und Ex-Freunde um deine Hand anhalten oder jemand wirklich schon um deine Hand angehalten hat.
Also
hast du ja gesagt?
Nein.
Bist du verheiratet?
Also, ich glaube, nee, das ist immer so ein Gag und das ist so ein Spiel zwischen ihr und mir. Ja, meine Freunde finde ich alle ganz toll und so. Und die so. Und ich denke, ja, also ich meine, guck mal, wie alt ich bin und guck mal, wer ich bin und oder so. Schöner Witz, das schmeichelt mir auch so, aber mir hat meine Hand hat tatsächlich schon lange niemand mehr angehalten und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich keine Hände halten will oder hinhalten will.
Selbstständig, brauchst keine Hand.
Nee, ich glaube schon, dass ich das hinkriege. Ja. Also was natürlich, das klingt jetzt wieder so um Gottes Willen, nein, aber so.
Ja, ja. So verlegen habe ich dich noch nie gesehen.
Nee, siehst du?
Was sie erzählt hat. Was ich auch wirklich sehr interessant finde. Du hast ja wirklich eine Familiengeschichte, die von so viel Verlusten und Schmerz geprägt ist. Und deine Brüder sind gestorben und du bist sozusagen die einzige Brasch-Überlebende. Es gibt auch eine tolle Dokumentation über deine Familie. Was ich mich frage, wenn dieser Tod so früh präsent war für dich, wie gehst du mit dieser Endlichkeit des Lebens um? Wo holst du die Hoffnung her, weiterzumachen?
Naja, also ich habe eben durch diese Verluste in meiner Familie, die ja relativ früh begannen, also meine Mutter starb, als ich 14 war, also da war ich in der Pubertät, das ist schon hart, wenn plötzlich die Mutter weg ist und so. Und dann kam mein nächster Bruder und so, der war knapp 30 und also wirklich so dieses plötzlich und unerwartet. Das kann man nicht beschreiben und es geht ja dann letztlich immer nur darum, wie macht man weiter und man muss ja weitermachen, also man muss irgendwie klarkommen und dieses klarkommen müssen, das war sehr, sehr früh ein Thema in meinem Leben und deswegen habe ich mir das zu eigen gemacht und ich will dann auch immer nicht so meine Trauer und meinen Schmerz so ausbuchstabieren, es gibt das Leben, das mich hat und das ich habe, ja, und das ist das, was mich interessiert und die Endlichkeit, die weise ich so von mir wie jeder andere Mensch auch, das wird nicht, es ist vielleicht doch was anderes, einen anderen Aspekt, wenn man so viele Menschen verloren hat, dann geht man vielleicht anders damit um, aber nicht im alltäglichen Leben, also da mache ich mir darüber keine Gedanken.
Und hast du das Gefühl, irgendwie entscheiden zu können, wie du dann damit umgehst, also ich kenne das von mir, wenn mir solche Verluste passiert sind, dass ich das Gefühl habe, es ist wie so ein Unterbewusstsein, was für mich übernommen hat, weiterzumachen.
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt, glaube ich, auch wirklich unglaublich viele Variationen von Trauer. Jeder trauert anders. Das ist eine pauschale Erkenntnis. Es ist aber so, es gibt Menschen, die das genau verschieben ins Unterbewusstsein und weitermachen, intuitiv irgendwie, weil es eben weitergehen muss. Andere sind wie paralysiert und können überhaupt nichts tun. Da gibt es nicht die eine Antwort darauf. Also für mich war es so, die Trauer, die wirkliche Trauer und die Verarbeitung der Verluste, das kam sehr, sehr viel später. Und das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, sagen, ist für jeden Menschen wirklich der Umgang mit dem Verlust oder mit der Abwesenheit des geliebten Menschen. Das lernt man dann irgendwie, weil der Verlust ist immer da, aber man lernt irgendwie damit umzugehen.
Dein Bruder Thomas Brasch und Peter Brasch, die sind ja beide leider 2001 verstorben, aber waren ja noch mit dir, als dann die Mutter gestorben ist. Hast du das Gefühl, ihr hattet verschiedene Umgänge oder gibt es da so eine Ähnlichkeit innerhalb der Familie, dass das Schicksal einen stärkt?
Das ist eine interessante Frage, darüber habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht, ja. Anton. Ich weiß nicht, wie sie, also sie waren ja sehr viel erwachsener schon, als meine Mutter starb. Aber ich glaube, es hat sie genauso getroffen und berührt und geschmerzt wie mich. Aber ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Form? Wir haben uns darüber auch nie unterhalten, also wie sie wirklich damit klargekommen sind. Für mich war es existenziell, weil es wirklich eine Zeit war, in der ich sie mehr gebraucht habe, als meine Brüder sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gebraucht haben, weil sie einfach schon erwachsen war. Ich war 14.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja. Hast du denn eigentlich schon mal so einen Verlust erlebt?
Also ja, bei mir ist das leider auch so. Ich habe das jetzt hier in dem Podcast auch noch gar nicht so thematisiert, aber ich dachte mir auch, wenn ich dich einlade und du darüber so offen redest, dass ich mich da auch öffne. Also ich habe meine Mutter verloren mit 17 und habe jetzt dieses Jahr vor einem Monat meinen ältesten Freund verloren mit 31 und merke bei mir, dass diese Wiederholung mich irgendwie fertig macht. Das Gefühl, ja, mit 17 und dann waren jetzt irgendwie 14 Jahre Pause und jetzt wieder, und ich habe das Gefühl, so ist das, komme ich in so eine Routine rein, dass alle 14, 15, 16 Jahre so eine intensive Auseinandersetzung mit dem Tod ansteht. Mhm. Merke auch, dass ich was daraus gelernt habe, dass ich das schon mal erlebt habe, aber ja, merke, oh, dieser Tod ist so Thema in meinem Leben, dass ich mich irgendwie davon auch frei machen will und aber auch irgendwie merke, jetzt ist mein Vater noch der Überlebende in meiner Familie, alle anderen drumherum, Großeltern sind leider gestorben auch. Und merkst so, ja, ey, wer weiß, ob der in 15 Jahren noch lebt. Ich wünsche es mir. Er sagt, er wird 150 oder 100. Das soll er mal machen. Aber ja, allein diese Rechnung, was ist in den nächsten 15 Jahren? Und ich wünsche mir so diese Phase, nicht mit Tod beschäftigen, sondern dem Leben zuwenden und sich entwickeln können, ja. Mhm. Und bei dir ist das ja auch alle 10 Jahre oder noch kürzer, ne? Diese Episoden.
Wobei ich glaube, dass Zeiträume da keine große Rolle, also für mich jetzt jedenfalls keine große Rolle gespielt haben, weil man kriegt keine Routinen. Das ist leider sehr ernüchternd und traurig, weil man sich wünscht, dass man irgendwie beim nächsten Mal anders oder besser oder klarer oder vielleicht mit einer größeren Verständnis für Endlichkeit, einem größeren Verständnis für Endlichkeit umgeht. Aber ich vermute, dass es nicht so ist, dass es dich jedes Mal trifft und zwar aufs Allerhärteste, weil der Mensch, den du da verlierst, einfach so da ist, ne? Und plötzlich den nicht mehr zu haben, ist ja die Tatsache. Ich habe heute gerade was ganz Interessantes gehört. Es gibt so einen Schauspieler, Mandy Patinkin, kennst du den?
Nee.
Der hat gespielt bei Homeland den Saul.
Ah. Okay. Ja.
Und der hat bei Instagram zusammen mit seiner Frau, machen die, also die werden immer von ihren Söhnen interviewt. Das ist total toll. Also wirklich absoluter Tipp.
Ja.
Und jetzt war seine Frau, der Bruder seiner Frau zu Besuch. Mhm. Und der war irgendwie 27 Jahre in einem Kloster als Mönch, in einem Zen-Kloster. Und ja, sie haben darüber gesprochen, was Angst, wie man mit Angst umgeht. Und der hat was ganz Interessantes gesagt. Er sagt, man kann eigentlich Angst verlieren, wenn man nicht an gestern und nicht an morgen denkt. Sondern wenn man sich immer nur bewusst macht, das ist letztlich auch etwas, so eine pauschale Erkenntnis, wie man lebe im Moment.
Ja.
Dann hast du keine Angst. Weil dann denkst du ja nicht darüber nach, was morgen sein wird. Ne? Das fand ich total interessant. Und wenn du darüber nachdenkst, um Gottes Willen, was wird als Nächster, wer wird mir als Nächster genommen,
ja,
und wie gehe ich dann damit um? Das,
ja,
ist natürlich irgendwie so das Damoklesschwert, was man eigentlich nicht will, oder?
Total, auf jeden Fall. Ich merke auch, dass es das Positive daran war, an diesem Verlust, dem frühen Verlust, war so zu merken, das Leben kann halt jederzeit vorbei sein und wirklich so seinem Bauchgefühl zu vertrauen und das machen, worauf man Lust hat. Natürlich struggelt man immer wieder und gerät ins Wanken oder merkt, oh Gott, jetzt bin ich schon 5 Jahre aus der Uni und bin immer noch nicht da, wo ich künstlerisch sein will. Aber das sind so Gedanken, die man ausblenden kann, wenn man merkt, hey, aber ich gehe doch dem nach oder es ist zu einem Charakterzug geworden, Sachen zu machen, ja, die man machen will. So. Und das ist schön, wenn man das positiv umdrehen
Absolut.
Kann, die Traurigkeit,
ja,
die auch da drin steckt.
Was steht. Natürlich nicht meistens erstmal nicht gelingt. Ne?
Ja,
aber
das stimmt.
Das ist ein schönes Ziel.
Ja, und das ist auch das Schöne an der Kunst, dass auf einmal das eine Wertigkeit hat, dass die Trauer oder der Schmerz, dass du den in Worte, in Lieder, in Musik, in Schauspiel bringen kannst und ja, daraus was Gutes wieder passieren kann, du mit Leuten kommunizieren kannst. Und das finde ich voll schön. Und das hast du ja auch in Büchern gemacht, ne? Du hast ja auch deine Geschichte.
Wobei das für mich jetzt nicht so eine Geschichte war, das hilft mir vielleicht auch besser zu verstehen oder mir Dinge zu erklären, das passiert im Prozess, aber das war nicht der Impuls. Der Impuls kam immer, also für dieses erste Buch, für diese Familiengeschichte, kam von außen, du musst das mal aufschreiben und jetzt sind die alle weg und das ist doch eine interessante Konstellation und Vater und Söhne und du dazwischen und so. Und da habe ich dann gemerkt, was das macht. Also, dass das auch wirklich so ein Verständnis für die eigene Geschichte bringt und vor allem ja, also mir haben Leute gesagt, andere legen sich auf die Couch, du hast dieses Buch geschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass ich unglaublich viel verstanden habe. Mhm. Ja. Mhm. Und das, was ich danach gemacht habe, die Romane, die ich danach geschrieben habe, ja, das war dann eher so, ach, guck mal einer an, jetzt kann ich hier einfach ein Buch schreiben und dann gucke ich doch mal. Aber du hast recht, auch dieses zweite Buch, was ich geschrieben habe, ist aus einer Not entstanden, aus einem Schmerz, aus einem Liebeskummer, den ich damals hatte, den ich dann einer männlichen Figur als Stellvertreter sozusagen gegeben habe und den losgeschickt habe. Ja. Ja. Also das war tatsächlich das, wo dann ein Schmerz oder eine Traurigkeit so eine Notwehr hervorgerufen hat. Jetzt erzähle ich eine Geschichte und gucke mal, wie ich mich da wegschreibe.
Ja. Hattest du Ehrfurcht vor dem Schreiben, gerade vor dem Hintergrund, dass deine Brüder so erfolgreich waren, dass man verglichen wird automatisch?
Ich Gott sei Dank nicht, weil ich von vornherein wusste, dass ich mich mit ihnen nicht messen kann. Also das waren Schriftsteller, die wollten immer Dichter und Schriftsteller sein und ich wollte das ja eigentlich gar nicht. Ich wusste ja überhaupt nie, was ich wollte und so. Und ich glaube auch, dass die Art, wie ich meine Geschichte erzähle oder meine Geschichten erzähle, also diese großen Fußstapfen, die meine Brüder hinterlassen haben, die habe ich, da bin ich daneben hergetrippelt, ja. Also die habe ich mir nie, da will ich nicht rein und das ist mir eine Nummer zu groß. Und das war mein Schutz, sonst hätte ich das nicht machen können. Ich erzähle meine Geschichten auf meine Weise und nicht mit diesem Impetus, ich habe etwas zu sagen und so, sondern ach cool, dann mache ich das jetzt mal. So.
Ja, schön, dass du es gemacht hast.
Danke. Das ist
voll gut.
Ja, also, danke.
Kann mir vorstellen, dass es auch Leute hemmt, wenn man so viele andere Gefeierte in der Familie hat und so. Über deinen Bruder Thomas Brasch wird auch gerade, oder wurde ein Film gedreht, da habe ich zufälligerweise synchron für gemacht.
Ach wirklich?
Vorletzte Woche, ja.
Ach,
so ein bisschen was sehen können.
Ach toll,
ja,
und?
Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich habe nur so ein paar Ausschnitte halt gesehen und dann so Massensynchro in irgendwelchen, wenn sie durch die Bars gehen und so.
Ah, okay. Aber also synchron, was heißt das? Du hast dann irgendwie Kneipenstimmen?
Genau, dass dann wenn sie in der Kneipe sind, dass hinten noch ein Gespräch ist oder wenn, was war das noch, wenn er dann fotografiert wird von Presse, dass man dann die Presseleute spricht, hey, schauen Sie hierher, Thomas, hier zu mir ein Foto und so Kram.
Aha, okay. Ja toll.
Genau.
Ja.
Wie ist das dann mit den Rechten überhaupt? Müssen die dann dich anfragen? Nee. Oder wie läuft sowas?
Nein, also in dem Fall ist es ein bisschen kompliziert. Sie verfilmen ja sein Leben und auch sein Leben als Dichter und alles, was da an Werk, ich kenne den Film ja noch nicht, ich sehe ihn mir bald an, auftaucht, da müssen die Rechte mit den Kindern, mit den Erben, also das sind die Kinder in dem Fall, geklärt werden, beziehungsweise mit dem Verlag, das ist Suhrkamp in dem Fall. Ich habe damit nichts zu tun, ich bin auch ganz froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss.
Ja.
Also
ja.
Ich freue mich einfach dann.
Und wie war das bei der Dokumentation von Anne-Kathrin Händel, Familie Brasch?
Anne-Kathrin Händel.
Anne-Kathrin Händel. Guck mal, schon gescheitert. Wie machst du das eigentlich beim Radio?
Das ist bei mir echt, also ja, das ist ein gutes, da scheitere ich immer wieder und das mache ich jetzt schon sehr, sehr lange, daran zu scheitern. Also bei mir ist es so, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich schneller spreche, als ich denke, dann passiert das, ja. Und naja, das ist jetzt nicht sehr, sehr professionell, aber bei mir ist es auch auf Tagesform abhängig. Also wenn ich gute Tage habe oder meine gute Tage zu haben, kann es sein, dass es viel schlimmer ist, weil ich dann denke, zu lässig oder manchmal meine ich genauso schnell zu denken, wie ich spreche und es ist dann aber nicht so. Und naja, also ich muss damit umgehen und ich stehe dazu, ich bin 1:1 im Radio. Also das heißt, ich kann da, ich habe da nicht diese Perfektion.
Ja.
Und das ist jeden Tag aufs Neue schöner Scheitern, ja.
Hallöchen, ihr kleinen Verhasbüchsen. Ich komme gerade von meiner Oma, sie wurde 99 und ich habe zu ihr gesagt, oh Mimi, weißt du was, ich bekomme Nachwuchs, es zieht jemand Neues bald in unsere Wohnung ein. Ja, und damit meinte ich natürlich den kleinen Hund, den ich bekomme, der wird Klaus Atlas heißen, nach dem berühmten Film Cloud Atlas. Naja, alles, was meine Oma dann dazu sagte, war, ach endlich bist du nicht mehr homosexuell, mein Mädchen. Uah, da standen mir die Berge zu und ich bin nur losgeknüppelt.
Bist du schon mal so richtig gescheitert, dass du gar nicht mehr wusstest, was los ist oder den Faden komplett verloren hast und man irgendwie abbrechen musste? Oder weil du machst ja auch eigentlich immer live, ne? Die Sendungen sind immer live.
Meistens, ja, genau. Also ja, schon. Also wir zeichnen dieses oder jenes Interview mal auf oder so, aber die Sendungen sind immer live. Nee, das ist zum Glück noch nicht passiert. Also es gab schon mal irgendwie Situationen, wo es, also wo ich irgendwie, ich war draußen, ich habe eine Musik abgefahren, wir fahren ja die Sendung auch selber und so und habe dann vergessen, wieder ins Studio zu gehen, weil ich mich verquatscht habe und dann war so ein Sendeloch von ja 30 Sekunden oder so, oder nicht mal, gefühlt zwei Minuten, dann waren es vielleicht nur 15 Sekunden und so. Das sind so Momente, wo ich denke, oh Gott, ja, also da geht dann so Fort Sendeausfall, dieses Schild an im ja genau. Also das passiert dann, Sendeausfall, weil die denken, da passiert wirklich was. Aber das, so richtig dramatische Dinge sind noch nicht passiert. Die passieren mir immer nur in den Träumen.
In den Träumen von der Arbeit?
Ja, ja, manchmal träume ich irgendwie wirklich den Totalausfall. Das heißt, es ist keine Musik mehr da. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erzähle völligen Schwachsinn. Es kommt ein Gast, auf den ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Also beziehungsweise, also wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich mit dem umgehen soll und so. Also das passiert schon im Traum, ja.
Aber in Realität noch nicht.
Nee, Gott sei Dank noch nicht.
Auch nicht einen Gast gehabt, der, wo man merkt, so, der hat heute gar keinen Bock
Doch,
zu reden.
Das schon so oft. Und da muss man dann irgendwie den Moment abpassen, wo man sagt, das wird nichts mehr. Und dann,
dann
charmant, ja, irgendwie so, ja, vielen Dank, das war ja sehr aufschlussreich. Und schön, dass Sie extra den Weg hier raus nach Potsdam-Babelsberg gefunden haben. Ey, sowas noch nicht. Also es gab, aber ich bin schon Zeuge geworden, wie anderen das passiert ist. Also wer war es denn? Es war tatsächlich, ja, ist egal, keine Namen. Ein Musiker, ein Berliner Musiker, der einfach keinen Bock hatte zu antworten. Und wo dann der Moderator mir sehr, sehr leid hatte und dachte, um Gottes Willen, was ist das? Was macht der jetzt? Wie geht der mit der Situation um? Ja,
ja, wie ist das eigentlich für dich, wenn du Radio hörst? Bist du dann, weil es dein Job ist, so hörst du anders zu? Wie macht der das? Wie redet der? Hat er das Gespräch gut im Griff oder ist das?
Ja, also schon, ne? Also aufmerksam und durchaus auch empathisch. Und man dachte, oh, jetzt heute Morgen gab es so eine Situation, wo die Moderatoren einen Anruf hatten von einer Hörerin, die vermeintlich an einem Spiel mitmachen wollte und die aber das nur als Gelegenheit benutzt, ein Statement zum Programm abzulassen. Und da ist es natürlich, man denkt immer, gucken, was sie jetzt wie die mit der Situation umgehen. Ne? Und die haben das aber sehr souverän gemacht und sagen, hier, es geht jetzt eigentlich um das Spiel und wir haben uns zu dieser Geschichte, auf die sie jetzt anspielen, schon ausführlich geäußert und so. Deswegen würden wir sie jetzt bitten und so. Und dann vielen Dank. Ne? Also das, da denkt man natürlich, wie würdest du das machen? Und das haben die aber total cool gemacht. Ja, man hört schon aufmerksamer zu, ja.
Ja, voll. Hast du jetzt die aktuelle Debatte über Radio 1, hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne? Sollen wir darüber reden oder?
Das ist genau das Thema, um das es heute Morgen ging. Okay. Ja, wir können gerne darüber reden. Also du musst es vielleicht nochmal
erklären. Ich muss es vielleicht erklären für die Leute, die diese Sendung 2034 auf ihrem Spotify-Account hört. Ja, Serdar Somuncu, Moderator auch bei Radio 1 und Kabarettist, Schauspieler, Theatermacher auch, hat einen neuen Podcast mit Schröder. Der heißt Schröder und Somuncu. Alle zwei Wochen soll der auf Radio 1 kommen. Und da lief jetzt die erste Folge, in der sie sich, ich habe die ganze Folge nicht gehört, es ging 3 Stunden und es ging wohl sehr um Satire und Shitstorm und was kann man sagen, um einen Shitstorm zu erzeugen. So habe ich es gelesen oder ich habe jetzt mir auch die Entschuldigung oder Erklärung von den beiden angehört. Und dann gibt es online einen 2-minütigen Ausschnitt aus dieser Sendung, wo ja, Serdar Somuncu vom Leder lässt und sexistisch, rassistisch die komplette Schublade auskotzt und sehr unangenehm zu hören und sehr beleidigend. Und genau, da ist jetzt die Debatte im Radio geführt worden. Ist das Satire, ist das Comedy? Dürfen wir das weiter senden oder beenden wir die Arbeit mit denen?
Also ich kenne jetzt nicht die internen Diskussionen darüber. Ich kenne das Statement, ich kenne diesen 2-minütigen Ausschnitt. Ich habe nicht den kompletten Podcast gehört, der ja, über 3 Stunden lang ist. Und ich kenne Serdar Somuncu nicht besonders gut, aber ich glaube zu sagen oder sagen zu können, dass ich ihn so weit kenne, dass ich denke, es ist nicht das, was er meint. Und aber das entschuldigt überhaupt nicht das, was er gesagt hat. Also diese 2 Minuten, genau wie du gesagt hast, das ist so unter aller Kanone.
Ja.
Wenn er danach sagt, ich habe das gesagt, aber nicht gemeint, klingt das fadenscheinig, aber ich glaube ihm, weil ich das weiß. Also ich weiß, dass er nicht sexistisch ist, dass er nicht rassistisch ist.
Aber ist er nicht in diesem Moment sexistisch?
Auch in dem Moment ist er das. Und wenn man sich dann, das ist natürlich genau die Debatte, um die es geht, in dem Moment zieht er sich zurück auf seine Kunstfigur Serdar Somuncu, die das ja darf. Ne? Also die alles, so wie Oliver Polak, das ist ja, ja. Im Prinzip dieses Phänomen, oder Lisa Eckert, ne? Also diese Diskussion hatten wir auch, die das ja darf. Also er darf das. Ne? Und er geht in seine Figur, das ist meine Interpretation, als Serdar Somuncu, die Kunstfigur, die er schafft und der grenzwertig ist in dem, was er da tut. Was man aber sagen kann, das ist Satire. Die Frage ist, in dem Moment, wo er einen Podcast macht und in diese Rolle reinschlüpft, ist das dann, oder hinterher sagt, er geht in diese Rolle rein, ich würde ihm das glauben, aber es ist nicht glaubwürdig. Ja. Weil, ne? Aber das ist ganz schwierig. Ich will ihn überhaupt nicht in Schutz nehmen. Es ist immer schwierig, wenn man 2 Minuten rausschneidet und dann sagt, es ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ist es das wirklich? Man weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er das nicht ist. Ne? Das macht, wie gesagt, das relativiert überhaupt nicht das, was er gesagt hat. Und das ist verletzend und aufs Äußerste irgendwie diskreditierend und diskriminierend für den beziehungsweise die, die es betrifft und so.
Klar. Das fand ich das Interessante, das hat ja auch der Malcolm, der das bei Twitter gepostet hatte, dann auch gefragt. Und die Frage stelle ich mir auch, wenn er das darf in seiner Kunstfigur, warum will er das? Mhm. Das wird mir nicht ersichtlich. Es ist so verletzend und
das ist,
es wird keine Diskussion dafür darüber geführt, jetzt ein neuer Denkprozess hat eingesetzt, sondern es ist eigentlich nur, Wunden werden aufgerissen und zutiefst verletzend in einer Situation, wo ich das nicht verstehe, warum man das jetzt gerade will, wo ist der Impuls dafür, der künstlerische oder menschliche Impuls, das verstehe ich nicht.
Also ich habe da keine Theorie, das klingt so furchtbar abgehoben, aber ich glaube, es ist die Provokation um der Provokation willen. Also das hat man ja auch bei Oliver Polak und so und bei Lisa Eckert. Die machen auf sich aufmerksam, vermeintlich um Finger auf die Wunden zu legen, also sicher auch mit dieser Absicht. Aber es geht dann letztlich doch nur um sie. Also diese Aufmerksamkeit zu erzeugen, die Leute darüber reden, dann vielleicht auch Debatten wieder anzustoßen. Aber in dem Moment wird keine Debatte über Sexismus angestoßen, sondern eine Debatte darüber, warum Serdar Somuncu jetzt das getan hat. Ja? Genau. Und ob man das darf oder so. Das ist für mich ganz ambivalent, aber ich finde diese Provokation mit Kalkül eigentlich scheiße.
Ja.
Hallöchen, ihr kleinen Kastaniensammler. Ich komme gerade aus dem Hauptstadtstudio geknattert und dort haben wir wie immer geplauscht und diskutiert und debattiert und auch randaliert. Und dabei ist immer wieder das Wort Verantwortung gefallen. Ja, meine gute Freundin Ingo Zamperoni sagte, Kunst soll einen Diskurs in Bewegung bringen, Verantwortung übernehmen. Kunst soll nicht nur Dinge aufwühlen, sondern im besten Fall das Beet umgraben, Sichtweisen verändern und neue entstehen lassen. Wir hingegen müssen uns informieren, unsere eigene Meinung bilden, aktiv bleiben und uns bilden. Ja, dieser Radiobeitrag neulich hat leider gar keine Verantwortung übernommen und auch gar keinen brauchbaren Diskurs in Bewegung gebracht. Deswegen können wir in guten Gewissens einfach in die Tonne treten. Ciao, amigos! Adios!
Ich weiß gerade nicht, welcher Comedian das gesagt hat, aber das fand ich auch sehr treffend. Provokation um der Provokation willen, ja, verstehe ich, aber warum muss es dann marginalisierte Gruppen treffen? Mhm. Also man tritt nicht nach unten, das ist keine gute Satire, sondern es ist eine Kunstform, um sich an den da oben, an der Macht abzuarbeiten. Und das, finde ich, war ein sehr treffendes Statement. Mhm. Also es wurde jetzt nicht in Bezug darauf gesagt, aber das, ich weiß gar nicht, ich glaube, da ging es dann um Louis C.K. oder so, der ja auch zu Recht in der Kritik stand. Und da dachte ich, ja, das stimmt, das ist, glaube ich, das, dass ich denke, ja, mach die Witze über die mächtigeren Leute oder die Provokation. Ich habe auch, wenn du es lesen willst, ich hatte einen interessanten Post bei Instagram gelesen darüber, kann ich mal vorlesen. Auch satirische Sprache kann Gewalt produzieren und reproduzieren und ist nicht frei von Verantwortung. Gewalt in Form von Sprache ist in gesagtem Moment eine hervorgebrachte Realitätsentscheidung. Rassistische, antisemitische und misogyne Satire bricht unterdrückende Machtstrukturen nicht provozierend auf, sondern intensiviert sie. Es findet keine Machtverschiebung statt. Bestehende Strukturen werden simpel wiederholt. Die Wiederholung gewaltvoller Sprache bestehender Narrative dekonstruiert keine Gewalt, regt nicht zum Nachdenken an, sondern reproduziert Macht. Es ist ein Unterschied, ob Satire auf die Kosten machtvoller Dominanz geht oder auf marginalisierte Gruppen abzielt. Daher sind auch satirische Äußerungen, Parodie und Comedy als gewaltvolle Praxen zu hinterfragen. Das schrieb Alina Steinberg.
Ja, kann man sicher darüber streiten. Ich hab im Zusammenhang mit, finde ich total interessant, es gab ja in den 90ern Harald Schmidt, ne, ja, und die Polenwitze. Im Prinzip ist es das ja. Mhm. Ne? Also du wirst konfrontiert mit diesen Witzen, die absolut polenfeindlich, diskriminierend und so weiter sind. Und sag ja, warum macht der denn das jetzt? Und was ist denn, also das kann man ja im Prinzip, es ist eine Kategorie, glaube ich. Ne?
Ja.
Und damals haben sich auch Leute darauf erregt, aber es hat nie so eine gesellschaftliche Debatte darüber gegeben wie jetzt. Das ist natürlich in Zeiten von Instagram und Twitter ja eine ganz andere Dimension. Ne?
Hat aber auch was für sich, glaube ich, weil ja, es macht schon Sinn, dass ein Harald Schmidt die Jokes schlecht altern, finde ich schon.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Schon ganz gut. Ja, wie kommen wir jetzt zurück zu dir? Jetzt haben wir hier
über... Lass uns über Altern sprechen.
Lass uns über Altern. Ja, du hast gesagt, fühlst du dich alt? Nein, oder? Auf mich machst du so einen wahnsinnig jungen Eindruck.
Ja.
Und ich finde das, ja, total toll. Also ich kenne dich ja auch ein bisschen und was deine Tochter gesagt hat, stimmt total. Man umgibt sich gerne mit dir, du bist total wach für andere, für jüngere Leute. Woher kommt das?
Keine Ahnung. Also da, wie gesagt, das ist ja auch immer so eine Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ich finde mich ja jetzt auch nicht so alt. Ne? Mhm. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich schon, okay. Also das finde ich jetzt nicht so großartig. Ja? Mhm. Aber ich fühle mich ja, das ist auch das wieder eine pauschale Erkenntnis, ich fühle mich nicht alt. Ich fühle mich vielleicht so wie 40 oder so.
Ja,
ja? Also das würde ich so mein gefühltes Alter ist 40. Ich habe irgendwie eine gute Zeit schon gehabt als erwachsener Mensch und gefühlt habe ich noch ganz viel Zeit vor mir als immer noch 40-jähriger Mensch, der ich inzwischen, das ist 20 Jahre her, ich werde nächstes Jahr 60. Und das macht mir so, wo ich denke, was, 60? Das kann ja wohl nicht wahr sein oder so. Ja. Hä, das geht doch gar nicht.
Aber ne? Das ist, glaube ich, das Gute, wenn man so eine ironisch oder lustige Distanz zu diesem, ja gut, dann wäre ich 60, aber ich fühle mich wie 40. Also mir geht es auch so, dass ich, keine Ahnung, jetzt bin ich 31 und denke, hä, aber mein Hirn springt zwischen 31 sein und 15 sein und 5 sein und weiß ich auch nicht, 50 sein.
Ja.
So, das ist total schön, wenn das Alter nur so ein Aspekt, so eine Zahl ist. Ne?
Ja, genau. Also irgendwie werden die Zipperlein anfangen. Da werde ich das schon irgendwie, wird die Natur mir schon vorhalten. Im Moment mal, also jetzt mal schon ein bisschen langsamer an die Treppe hoch. Ne?
Ja.
So, aber ist nicht. Ja?
Ja, aber du bist ja auch bei Instagram total aktiv. Das ist übrigens auch sehr, sehr humorvoll und lustig, dich da zu sehen, was du da machst. Du machst auch so eine, das hatte ja Lena auch erzählt, so Filmchen. Mhm. Du machst jeden Tag eine Sekunde, filmst du und schneidest es am Ende des Monats zu einem dann eigentlich ja 30 oder 31-sekündigen Filmchen zusammen. Interessanterweise sind die ein bisschen länger, die Filme.
Ja, also weil ich habe immer so einen kleinen Abspann, weil manchmal, also wenn wirklich Tage sind, wo ich zwei interessante Dinge erlebt habe, dann kommen auch mal 2 Sekunden für einen Tag.
Ja.
Aber im Grund ist die Idee eine Sekunde am Tag und das ist für mich eigentlich wie so ein Tagebuch.
Also, ich finde das total toll, ja.
Ja, und ich habe irgendwie angefangen, ich mache das jetzt schon extrem lange, seit 2013.
Mhm.
Also seit 7 Jahren mache ich das jeden Tag und jeden Monat und am Ende schneide ich das Jahr zusammen. Und wenn ich mir jetzt diesen Film von 2013 angucke, weiß ich mitunter nicht nur, wo ich war, sondern auch noch, wo ich mich gefühlt habe. Das ist also für mich
jeden Tag dann?
Ne, ja, nicht für jeden Tag, aber so für bestimmte Momente und dann auch für so eine Zeit, wie es mir in dem Monat ging, was ich da so gemacht habe und so, das kriege ich wieder zurück. Und das ist für mich, also das ist mein Wert dieser Filme. Für jeden anderen sind das so aneinander geschnittene Sekunden und weiß ich nicht, also vielleicht ganz witzig, aber hat jetzt keine Bedeutung. Für mich hat es eine Bedeutung. Ist mein Blick in die Welt mit meinem, also wie die Welt dann auf mich zurückwirkt, ja.
Total schön. Und wer ist besagter Marlon Brasch?
Das ist ja Marlon
dein,
Brusch,
dein alter
Marlon
Ege. Brusch.
Marlon Brusch. Marlon Brusch. Ja, den habe ich irgendwann mal erfunden. Das war.
Ach, du hast ihn erfunden.
Ich habe den Brusch tatsächlich.
Ich dachte, du wurdest mal fälschlicherweise so genannt oder
ja,
so.
Ja, das war tatsächlich so. Ich war in einem Hotel in Hamburg und da wurde ich, also haben die offenbar am Telefon nicht richtig verstanden. Irgendjemand hat die Buchung gemacht und die haben dann Herrn Marlon Brusch als Buchung eingetragen und diesen Hotelbuchungsschein haben die mir vorgelegt, damit ich den ausfülle und dachte ich, hä, ist ja lustig, Herr Marlon Brusch. Und dann dachte ich irgendwie, okay, mache ich den zur Kunstfigur,
ja.
Ja, so als mein kleines alter Ego.
Vielleicht kriegt er auch noch eine Radiosendung. Vielleicht wird ja ein Sendeplatz frei bei Radio 1.
Ja, ich wüsste allerdings nicht, weil der ist ein bisschen trottelig. Also ja. der ist ein bisschen eigen. Ich glaube auch nicht, dass der besonders hell ist. Der ist seltsam.
Aber schon sympathisch. Aber ja, kommt nicht ran an Marion Brasch vielleicht.
Das weiß ich nicht. Also es ist ganz schön. Das ist wie so der unsichtbare Freund, der in einem wohnt. Ja, vielleicht ist es so eine Seite von mir. Und dann, hä? Rad ab.
Wie alt ist der Marlon?
Der ist, glaube ich, ein bisschen jünger. Ich glaube, der ist 11. Also eigentlich ist er 11, manchmal ist er vielleicht auch 71, keine Ahnung. Ja. Darüber habe ich auch nie nachgedacht. Ja. Ist eigentlich auch egal.
Ich habe noch einen Schnipsel für dich, für die Zuschauer auch, die jetzt nicht mit Radio 1 und Berliner Radiosendern vertraut sind, damit ihr ein Gefühl habt, was für eine Ikone ich hier habe. Wenn Marion Brasch im Radio läuft, dann klingt das unter Umständen bei den Zuhörern so.
Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Ja!
Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, wenn du im Studio sitzt, aber.
Nee. Ich glaube
ganz
auch
Berlin
nicht,
dass. Flippt
das
out.
Ja, ja, ja. Und das ist übrigens was, wenn man ein Radio macht und sich vorstellen würde, wie viele. Also, Radio 1 hat ja wirklich viele Hörer, also wirklich sehr viele und so. Und wenn man sich die auf einen Haufen vorstellen würde, dann würde ich wahnsinnig werden, ja. Denke, um Gottes Willen, so viele Leute hören jetzt zu. Es ist in dem Moment, wo man es. Das tut oder wo ich das tue, bin ich, und ich glaube, das würden meine Kollegen und Kolleginnen auch so bestätigen, ist man alleine mit dem Mikrofon und mit den Gedanken und mit dem Auftrag, den man da hat, was man jetzt an Sendungen zu vollziehen hat, ja. Und man stellt sich nicht. Ich habe mal eine ganz interessante Geschichte gehört, als ich auf dem Weg noch so war zur Moderatorin. Ich war am Anfang ganz schlecht, also wirklich, da bin ich gescheitert.
Das passt ja. Herzlich willkommen.
Hier bei Schöner Scheitern.
Es war wirklich, weil ich habe diesen Auftrag, jetzt moderierst du eine Sendung, ich habe mir das gar nicht gesucht, sondern du machst das jetzt und dachte ich, okay, jetzt moderiere ich eine Sendung, und dann habe ich Moderatorin gespielt. Das hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich habe mir angehört, wie andere das machen, und habe versucht, das nachzumachen und habe nicht verstanden, dass das nicht gut ist. Also ich habe immer verstanden, dass es nicht gut ist, aber warum nicht? Und dann habe ich mich mit dem späteren ersten Radio 1-Chef Helmut Lehnert, das war noch DT64-Zeiten, da habe ich den mal eingeladen. Er hatte eine Sendung bei Radio 4U, beim SFB damals noch. Und bei DT64 hatte ich eine Musiksendung, und ich fand immer so toll, wie der seine Sendung gemacht hat. Also nicht nur die Musik, die er gespielt hat, sondern auch, wie er das gemacht hat. Und ich habe ihn eingeladen, damit er mir so seine Lieblingsplatten mitbringt, und wir reden zusammen über Musik und so. Und habe vorher in der Kantine, habe ich ihn gefragt, wie geht er in die Sendung? Wie macht er das? Ne? Also wie groovt er sich ein in so? Und dann sagt er, na, ich stelle mir immer vor, ich sitze mit jemandem am Küchentisch und wir unterhalten uns. Und da ist bei mir der Groschen gefallen. Sagt einfach, ich sitze mit jemandem nicht auf dessen Schoß und nicht, ich spreche nicht zu einer anonymen Masse, sondern ich sitze wie mit dir jetzt, und wir unterhalten uns, beziehungsweise ich erzähle was, so in dem Fall, weil ich ja dann die Monologe führe. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich losgelassen habe, also wo ich mich nicht mehr angestrengt habe und einfach nur geredet habe, wie ich rede.
Ja. Ja, das ist total schön, und ich glaube, dann wird es auch magisch, und dann kriegt man auch die Zuhörer, ne? Weil man, ja, wie bei einem Gespräch einfach nur zuhört. Man muss nicht mitsprechen, aber ist total bei so einem wachen Gespräch dabei. Das finde ich zumindest jetzt auch bei, ich meine, dieser Podcast ist ja ein einziger Versuch für mich, aber ich finde es total spannend, sich so einzulassen und so konzentriert zu reden mit einem Gast, auf den man sich einlässt, den man vorstellt und an dem man Fragen hat, wie denn bei ihm sich das Leben gestaltet hat und wie er mit Unsicherheiten umging und so.
Ja, aber da bist du ein Naturtalent.
Ach,
also wobei das ja immer noch was anderes, ja doch, wobei das ja immer noch was anderes ist, wenn man jemanden so gegenüber hat, mit dem man redet, als wenn man jetzt etwas erzählt, was die Hörer wissen sollen. Ne? Also Information, das ist jetzt diese und jene Musik, und dazu kann ich das und jenes erzählen. Also das ist die Stelle, wo man sagt, okay, das ist immer noch das Wohnzimmer und ich habe keinen Gegenüber und rede mit niemandem, sondern erzähle was.
Ja.
Und dann loszulassen, zu sagen, das ist jetzt ein, ne? Also das erzähle ich so, wie ich es sonst auch erzählen würde. Das war der Punkt, den ich da verstanden habe.
Ja, und ich glaube, wenn du das ausstrahlst, dann wirkt sich das auch auf den Gast aus, ne? Dass der sich so fallen lassen kann oder hinsetzen kann und irgendwie von sich erzählen kann.
Ja.
Also ich meine, klar, gibt es Leute, die sind dann aufgeregt oder sind gar nicht offen dafür, aber es resoniert total schön mit den, mit dem Gast im Idealfall.
Ja, genau. So. Das wäre sehr schön, wenn das funktioniert.
Funktioniert es meistens? Ja, schon, oder?
Ja, also ist klar, du hast da natürlich auch immer Leute, die aufgeregt sind, ne, und wo man bestenfalls versuchen kann, irgendwie sagen, du, ich sag dann den Gästen, die aufgeregt sind, wir, stell dir vor, wir sitzen wirklich zusammen und du erzählst mir was. Das ist kein Interview, was wir jetzt führen. Also wir machen ja auch, wir unterhalten uns. Ja. Ne? Und ich frage, es gibt natürlich die Interviews, die man führt, wo man Informationen bekommen möchte. Ne? Und selbst da sage ich dann mal, wir unterhalten uns, ich möchte ein bisschen was wissen einfach und so. Und das lockert dann schon im Vorfeld. Ne? Und vergiss die Leute, die da jetzt sind. So, und stell dir vor, du erzählst das nur mir. So. Ja. Und das hilft dann oftmals schon.
Du hattest erzählt jetzt von dem Kollegen, der so ein bisschen ein Vorbild war. Hattest du sonst Vorbilder oder auch weibliche Vorbilder? Also ich finde das so spannend bei dir, wenn eben diese familiäre Struktur so wegbricht, die einem ja so gerade in so einem Alter so Rücken gibt und sagt, hey, geh in die Welt, mach, was du willst, wenn du das nicht hast. Woher hast du dir das geholt?
Ah, so richtig Vorbilder hatte ich eigentlich nicht, muss ich mal drüber nachdenken. Also ich hatte, nie so jemand, wo ich sage, so möchte ich auch mal werden oder das möchte ich auch mal erreichen oder so. Dazu war ich immer viel zu planlos. Also es gab, so müsste ich vielleicht nachdenken, vielleicht fällt mir, wenn wir fertig sind, fällt mir so jemand an. Aber eigentlich hatte ich sowas nicht. Also so eine Leuchttürme, wo ich denke, ah ja, das ist so eine Orientierung und so. Das ist.
Und planlos heißt, du wusstest gar nicht, was zu machen mit deinem Leben. Oder hast du lange nicht gewusst?
Nö.
Oder?
Weiß ich ja mitunter heute noch nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Nee, also ich hatte wirklich auf lange überhaupt gar keinen Plan. Ich habe mich so treiben lassen. Ne? Also ich habe einen Beruf gelernt und dann habe ich den ausgeübt, Schriftsätze habe ich gelernt, war ich so und wusste nicht. Und dann habe ich Musik gemacht und ich war aber in allem, was ich getan habe, also ich habe dann richtig Konzertgitarre gelernt und so. Ich war nicht besonders fleißig und schon gar nicht ehrgeizig, was mich daran gehindert hat, wirklich gut da zu werden. Ich war auch, glaube ich, nicht wirklich talentiert. Also diese, ne? Ich habe das aber gemacht und dann habe ich Musik, dann hatte ich eine Band, die, also beziehungsweise gab es diese Band, die mich gefragt hat, sie suchen eine Sängerin, weil ihre Sängerin schwanger ist und so. Und da bin ich da eingestiegen, habe da Musik gemacht und habe gesungen.
Und hast du vorher gerne gesungen immer, oder?
Ja, habe dann auch Gesangsunterricht genommen und so, weil meine Gitarrelehrerin sagt, Mensch, wir machen mal Gitarrenbegleitung und ach, du singst ja ganz gut und dann schicke ich dich mal zu der Musiklehrerin, zu der Gesangslehrerin, da habe ich da Gesangsunterricht genommen. War auch da jetzt nicht so begnadet oder so. Ich dachte immer, ich bin so Mittelmaß, ich komme gut durch, ne? Also ich komme gut durch und es funktioniert und so, also nie, ich habe dann auch wirklich mich mal beworben an der Musikhochschule, wollte Gesang studieren und da war die Aufnahmeprüfung, also man sollte was singen natürlich und man sollte auch eine Szene spielen und dann haben die gesagt, ja, ist ja ganz nett, also mit der Stimme wissen wir jetzt nicht, aber bewerben Sie sich doch mal an der Schauspielschule und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will ja nicht Schauspieler werden, sondern ich möchte ja Sängerin sein und so, weil ich glaube auch nicht, dass ich für Schauspieler wirklich begabt bin, ja. Aber das war interessant, weil ich dachte, ja, na gut, dann wird das eben nichts, mache ich wieder was anderes, ne, so.
Wahnsinn. Also, ja. Und hattest du dann aber, als du dann in der Band gespielt hast, so ein Gefühl von Rausch oder von, oh, das ist toll, hier auf der Bühne zu stehen, oder war das so auch so okay?
Nee, das war schon schön, weil wir auch so uns so einen kleinen Insider-Ruhm musiziert haben, ja. Das war schon toll. Wir haben so die ganze DDR rauf und runter gemuckt, ja, also in Studentenclubs und Jugendclubs und so, wirklich richtig viel. Und wir haben nur gecovert, wir hatten keine eigenen Songs, waren aber alle Instrumentalisten, alle Sänger und dadurch hatte das was. Wir haben so Crosby, Stills & Nash gesungen und Joni Mitchell und so Zeug, ja. Und das aber auf einem wirklich hohen Niveau, weil alle, wie gesagt, Gitarristen und Percussion und Bass und Geige und Gesang und mehrstimmig und so. Und das hatte schon was. Und dann, da habe ich mich total wohl gefühlt, weil wir alle Rampen, also wir hatten Rampensäue und ich war eher keine Rampensau, aber ich musste dann auch mal nach vorne und so, dann auch meine Solonummern. Und das, da fühlte ich mich aber immer so aufgefangen von der Band. Also ich war Mitglied dieser Band und ich war nicht die Sängerin der Band, ja.
Ja.
So. Das war schön.
Aber das war dann nicht der Punkt, dass du dachtest, boah, ich will jetzt, das soll größer werden.
Nee. Das ging dann irgendwie auseinander und dann kam der Job beim Radio und so. Nee, also ich hatte auch nie diese Berufung jetzt.
Und du hast dann auch nicht einen Plan, so ich möchte das und das noch machen oder mich da drin verwirklichen, sondern du guckst, was kommt.
Genau. Und da hatte ich eben viel Glück, ne? Also es irgendwie immer irgendeine Tür aufging, wie damals beim Radio. Sagt, wir suchen Leute oder so. Oder schreib doch mal deine Familiengeschichte. Ah, der Verlag und so, die interessieren sich dafür und so. Und mach das mal oder so, ne? Und
das heißt, der Weg zum Schriftsteller kam dadurch, dass jemand auf dich zukam.
Genau. Genau, ja. Also dass dann wirklich wieder eine Tür aufging und der Fischer Verlag gesagt hat, wir möchten, dass sie diesen Roman wirklich schreiben. Die haben den mit 20 Seiten quasi genommen und dann habe ich den weitergeschrieben und dann fanden sie das gut und es lief auch ganz gut. Und sie sagen, ja, wenn du mal wieder eine Idee hast, schreibst du eine neue Geschichte und wir gucken uns das an. Und so lief das, ne? Ich hatte wirklich großes Glück oder ja, also es führte eins zum anderen irgendwie.
Und hattest du Momente, wo keine Tür aufging, wo du dachtest, was mache ich denn jetzt?
Ja, so nicht wirklich existenziell, also wo, also es gab natürlich auch existenziell, also ich war dann auch arbeitslos, nachdem das Radio DT64 nicht mehr gab und dann kam dieses Kind zur Welt, das da vorhin gesprochen hat.
Das seht ihr nicht, Marion Brasch zeigt auf den Laptop.
Genau, also Lena wurde geboren, dann hatte ich keinen Job, war mal irgendwie ein Dreivierteljahr arbeitslos und da wusste ich dann schon nicht, wie es weitergehen soll und dann ging dann wieder eine Tür beim Radio auf, die sagten, du kannst bei uns freiberuflich weitermachen. Also so richtig Schwierigkeiten hatte ich eigentlich nicht. War das deine Frage? Also dass ich wirklich dachte, das ist jetzt, nee, irgendwie kam immer irgendwas.
Und in diesem Moment, wo nichts kam, was du gerade beschrieben hast, hast du dann aus der Erfahrung oder hast du das mitgenommen, was bisher deine Erfahrung war? Es wird schon irgendwann wieder was kommen oder gerät dann so eine Realität ins Wanken?
Die gerät ins Wanken, na klar. Also und auch immer wieder die Sorge, auch bei meiner Radioarbeit, ich war immer freiberuflich dann, ne? Und das könnte zu Ende gehen und es sieht so aus, ich muss auch jetzt darüber nachdenken, ich werde nicht ewig beim Radio arbeiten können. Also weil da kommen junge Leute, die wollen auch mal Radio machen und da will ich da nicht, die sitzt ja da immer noch und moderiert, sondern ich möchte eigentlich in der Situation sein, dass ich sage, ich gehe dann mal und so.
Okay.
Aber ich kann es mir im Moment eigentlich noch nicht leisten, das zu sagen, weil dazu ist das noch meine Miete und mein Lebensunterhalt, den ich da verdiene. Ja.
Und du machst das viel zu gut.
Ja, das ist schön, dass du das sagst und das macht mich auch sehr froh und so, aber ich bin da auch realistisch und denke, ja, trotzdem, ich möchte lieber gehen.
Nicht, ne? Rausgerollt werden.
Nicht rausgerollt werden, genau.
Verstehe. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, es geht damit zu Ende oder es sollte irgendwann eine Veränderung kommen, ist nach wie vor, irgendeine Tür wird schon aufgehen oder?
Ja, also es gehen gerade, also was heißt gehen Türen auf? Also ich hoffe, dass es mit dem Schreiben weitergeht. Mhm. Ne? Also das ist schon irgendwas, ein Beruf, den ich jetzt gerne nachgehe oder gehen würde. Es hängt ja nicht nur vom Wollen ab, sondern auch von dem, was sich da entwickelt im Kopf. Und dann, ja, ich moderiere eben auch so Lesungen von Autoren und so. Ne? Und das ist schön, wenn man so beides macht. Ne? Also einerseits Autorin zu sein und selber zu schreiben und eingeladen zu werden und moderiert zu werden und dann die andere Seite eben auch zu kennen, mit Autoren zu sprechen über ihre Arbeit und über ihre Bücher. Ne? Und das mache ich jetzt gerade verstärkt. Also kriege ich immer so eine Anfragen, können Sie diese Veranstaltung moderieren? Das ist ganz schön.
Und sagst du das dann zu, wenn die Leute dich wirklich interessieren? Oder?
Ja, also in den meisten Fällen schon. Manchmal kenne ich die Bücher nicht, manchmal kommt es dann vor und denke ich, ach, wenn ich das vorher gewusst hätte, aber selbst dann mache ich das und das ist in Ordnung und so. Aber oftmals, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wann du das sendest, es ist dann schon wieder vergangen.
Zwei Wochen.
Ach so, okay, dann war es das schon. werde ich moderiert haben, eine Veranstaltung mit Volker Weidermann. Das ist der Spiegel-Literaturchef, der ein großartiges Buch über Anna Segers geschrieben hat. Anna Segers war in der DDR Schullektüre und das Siebte Kreuz war das Buch, was man lesen musste und deshalb nicht lesen wollte und es eigentlich blöd fand. Und der hat ein Buch über ihr mexikanisches Exil geschrieben und das habe ich gelesen und finde es großartig. Ich habe jetzt wieder angefangen, Anna Segers zu lesen, Transit, fantastisches Buch. Und wenn du das sendest, werde ich diese Buchpremiere mit Volker Weidermann und Matthias Brandt, der dann aus Transit lesen wird, gehabt haben. Und darauf freue ich mich, bin extrem aufgeregt, also mit diesen beiden diesen Abend zu machen.
Du kannst ja jetzt schon mal sagen, wie es war. Wie war es denn?
Ja, also ja, ich bin ihnen nicht gerecht geworden.
Nee,
Anton, ich bin ihnen nicht gerecht geworden. Mir fielen dann irgendwann, ich war so blockiert. Und Matthias Brandt, weißt du, Matthias Brandt. Ich hatte vorher schon so Albträume und dachte, es hat sich alles bewahrheitet. Dieser großartige, wunderbare Schauspieler und so. Und ich hab so nur Scheiße erzählt und so, ja.
Aber es war ein langer Abend.
Es war ein langer
Abend. Viel Scheiße.
Nein, oh Gottes Willen. Stell dir vor, jetzt hören Leute, haben vorher nicht zugehört und haben gesagt, oh Gott, das wird die Brasch, ey, warum macht denn die das?
Die Brasch. Und dann war
die Brasch, wirklich Wahnsinn. Ich habe mir dieses Interview angehört. Das war phänomenal. Der Matthias Brandt, ich habe den noch nie so losgelöst gesehen. Das war so eine tolle Atmosphäre, wie die den um den Finger gewickelt hat mit ihrer charmanten, tollen Art. Wirklich Wahnsinn. Ich habe mich wirklich verliebt, das muss ich sagen. Moment mal, ich glaube, im Studio wird gerade über die Liebe gesprochen. Ich glaube, da gehen wir mal zurück.
Ja, wir sprechen gerade über die Liebe und darüber, dass Liebe Arbeit ist und das Unverständnis darüber. Ein Teil, der sagt, warum soll Liebe Arbeit sein?
Ja.
Ich habe da keinen Bock drauf. Liebe soll einfach nur schön sein und wenn es nicht mehr schön und leicht ist, dann ist man weg.
Ja, das war so meine Idee von der Liebe und bei mir war es immer so, dass ich nach 3 Monaten manchmal ein bisschen später, manchmal auch ein bisschen früher irgendwie dachte, nee, das ist es nicht. Das ist dann eben noch nicht die Liebe, wenn an die Stelle der Verliebtheit kein anderes Gefühl tritt.
Mhm.
Und ich mit diesem Gefühl oder mit dieser Auflage, Liebe ist Arbeit, überhaupt nichts anfangen konnte und kann.
Ja.
Das begreife ich als Defizit, dass es so ist, weil dadurch habe ich, die längste Beziehung war 7 Jahre, aber die war eigentlich auch schon vorher zu Ende, ja, also wo ich dann sagen würde, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Und es war toll. Also die Männer waren ja immer toll. Nur ich habe es irgendwie nicht durchgehalten.
Ja, weiß nicht, ob durchhalten dann da das richtige Wort ist. Oder?
Nein, es war dann eben zu Ende. Ja.
Ja.
Ja. Also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Also du hast ja, also Liebe ist für mich nach wie vor irgendwie so ein Mysterium. Also ich denke, gibt es das wirklich oder reden wir uns ein, dass es das wirklich gibt? Ich sehe Ehepaare vorhin von dem Mandy Patinkin, von dem ich gesprochen habe, die sitzen da nebeneinander und sind so liebevoll miteinander und haben sich ständig auch was zu erzählen. Ich sehe alte Leute, die Hand in Hand über die Straße gehen und denke, das ist aber krass.
Ja.
Ja? Dann sehe ich 50-jährige Paare in Restaurants nebeneinander sitzen, die überhaupt nicht miteinander reden.
Das ist so furchtbar.
Oder?
Ja, das finde ich auch, das ist so eine Horrorvorstellung, dieses sich anschweigen und eigentlich, da schwingt dann so eine Verachtung mit, in so eine Eiseskälte in dieser Stille.
Ja.
Und das Gegenteil gibt es ja auch total, ne? Dieses Gefühl von, oh, ich kann mit dir gut schweigen. Und es fühlt sich nicht wie eine unangenehme Stille an, sondern so, du bist bei dir, ich bin bei mir und trotzdem sind wir gemeinsam hier und es ist schöner, als wenn es alleine wäre. So.
Ja.
Aber ja, ich bin da auch noch nicht dahinter gekommen, ich weiß es auch nicht.
Ja.
Ich merke nur, für mich ist es schwierig, weil ich habe sozusagen kein Ideal vorgelebt bekommen.
Mhm.
Von daher, woher soll es kommen, außer von den ganzen verklärten Filmen und Büchern, die man so liest?
Das stimmt, also das war bei mir eigentlich ähnlich. Also meine Eltern waren verheiratet und mein Vater war sehr viel abwesend. Also ich weiß gar nicht, ich habe die beide so im liebevollen Umgang ganz selten erlebt und also das war ja sowieso schwierig, diese Familiengeschichte und so und dann war meine Mutter weg, egal, aber ich denke auch, ich weiß nicht, also ist das so ein tiefes Misstrauen, was mich da erfüllt hat, vielleicht liegt es auch noch weiter zurück, manche behaupten, ja, du warst in der Wochenkrippe, du hattest gar keine Eltern, die dir das vorleben konnten, die haben dich verlassen und so, so dramatisch würde ich das gar nicht sehen, ich weiß es nicht, ich habe nur relativ früh gelernt und deswegen bin ich auch relativ entspannt, wenn Liebe abwesend ist, sehr früh gelernt und gut allein sein zu können, ohne Einsamkeit zu verspüren und so. Ich kann sehr gut alleine leben und so und mir fehlt nichts, wenn mal keine Liebe anwesend ist. So. Das ist ein ganz schöner und sehr komfortabler Zustand. So. Nicht erstrebenswert sicher, aber mir geht's gut damit.
Hast du dich immer selbst geliebt?
Nee. Das nicht. Also das ist zum Beispiel so ein Thema, da wäre vielleicht so eine Therapie nicht so schlecht. Nee, habe ich nicht. Also mache ich bis heute nicht so besonders. Also ich komme klar mit mir. Auch mit mir komme ich einigermaßen klar. Aber mir fehlt es, dieses gute Maß an Selbstliebe.
Ach,
fehlt
echt?
Mir, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ja.
Weil du dann zu Unzufriedenheit neigst oder?
Naja, nicht Unzufriedenheit, also so eher, ja, ich strahle das vielleicht nicht aus, ne? So, aber ich finde mich jetzt nicht so besonders gut. So. Also ich bin manchmal stolz auf Dinge, die ich tue, so, oder wenn ich so ein Buch veröffentlicht habe und Leute lesen das und denke, boah, ist ja krass, ja? So. Also dann bin ich auch glücklich und das macht mich zufrieden. Und habe aber kein, also ich kann jetzt nicht sagen, Mensch, ich bin toll oder so. Also das, was Lena vorhin über mich erzählt hat, das macht, berührt mich so, weil ich mich so nicht sehe. Ich sehe, nee, ich sehe mich so nicht. Und das klingt vielleicht kokett, aber ist so. Also ja. Ich nehme mich so nicht wahr. Ich nehme mich eigentlich gar nicht irgendwie wahr. Ich bin irgendwie in der Welt und mache irgendwas, aber ich habe jetzt nicht so ein, ja, vielleicht muss ich da mal ran. Vielleicht sollte ich deinen Rat mit der Therapie wirklich mal annehmen.
Es klingt so, als ob Marlon Brusch gerade hier ist. Ich bin
ja,
so
ich
in der Welt.
Ja, ich sag ja. Ja, ich bin so in der Welt. Da hat sie mich hineingeworfen. Irgendwann nimmt sie mich wieder weg. Dann ist auch in Ordnung. So.
Lauf mal hier lang und mach
genau.
Da.
Ja, ja, genau.
Aber du kannst das dann annehmen, wenn sowas kommt von Lena, aber glaubst du das nicht? Oder?
Ich freue mich darüber, aber ich glaube es ihr auch. Und also wenn mich Leute spiegeln und so, also es gibt auch sicher Leute, die mich ganz anders spiegeln, also die mich irgendwie scheiße finden und so, das ne, das ist ja auch normal und so, das höre ich Gott sei Dank nicht. Und selbst wenn ich das mal mitkriege, dass irgendjemand mich blöd findet, denke ich ja, ist ja dein Problem, ist ja nicht meins. So, ne?
Ja.
Das ist übrigens wirklich die Lehre des Alters, dass man irgendwann aufhören sollte, oder darüber nachzudenken, wie man auf andere wirkt und wie andere über einen denken. Außer gute Freunde, also wo mir immer wichtig ist, was sie denken, was ich tue und so. Aber wenn irgendjemand sagt, ich so und so, ist ja doof und so, ich mach das und das und so, ist mir doch scheißegal, was du von mir denkst. Das ist doch dein Problem,
ja.
Nicht meins.
Ja. Ja. Und was denkst du dann aber, ich meine, das zeugt ja zumindest jetzt von einem sehr innigen und vertrauensvollen Verhältnis, wenn deine Tochter so über dich redet. Was meinst du, wo kommt das her?
Dieses Verhältnis.
Ja, und dieses Vertrauen. Was hast du ihr da mitgegeben?
Weiß ich nicht. Also es ist da. Also wir waren ja irgendwie, wir waren ja eigentlich immer miteinander allein. Da gab es zwar mal Männer auch und die auch sie angenommen haben und die sie mochte oder vielleicht auch mal weniger mochte oder so. Aber es war nie so diese Vaterfigur. Und ihr Vater, Kuttner, der war ganz lange abwesend, was also jetzt gar nicht bösartig war, sondern es ist eben so, ne? Und insofern musste ich alles irgendwie ihr bieten, ja? Also musste Vater und Mutter sein und vertraute Person und so. Und das hat ganz gut funktioniert, habe ich das Gefühl. Also funktioniert, klingt so pragmatisch, aber wir sind gut miteinander. Also wir sind, glaube ich, auch auf eine Weise symbiotisch, die gut ist, die hätte bedenklich werden können, wenn ich sie nicht hätte loslassen können. Das konnte ich aber, zum Glück. Ich dachte immer, wenn dieses Kind irgendwann auszieht, da ist mein Leben zu Ende. Und dann zog die irgendwann aus, war völlig in Ordnung. Da dachte ich, ach, jetzt habe ich ja hier, kann ich ja Dinge tun und so. Sturmfrei.
So einfach ging das?
Das ging total, weil sie immer in der Nähe war.
Okay.
Und wir uns immer, und das war, glaube ich, dieses sie gehen lassen und ziehen lassen und sie trotzdem in der Nähe wissen und sie sich aber auch nie, glaube ich, oder bin ich eigentlich ziemlich sicher, nie verpflichtet gefühlt hat, sie jetzt permanent irgendwie mir, ach, jetzt muss ich mich mal wieder bei Mama melden und so, sonst ist sie ganz traurig und so, sondern dass es auf Gegenseitigkeit beruht und auf Augenhöhe wir inzwischen miteinander umgehen, das ist schön.
Ja. Ja, das ist etwas, was ich sehr bedauere, mit meiner Mutter nicht mehr zu haben, sondern Erwachsenenkontakt auf Augenhöhe, wo man sich irgendwie ganzheitlicher gegenübersteht und sieht, du bist zwar auch meine Mutter, aber du warst auch lange davor schon eine Person, die ihre Eigenarten hat und ihre Themen und ich bin ein eigenständiger Charakter. Und das ist, glaube ich, ganz toll, wenn man so ein Verhältnis mit seinem Kind erreichen kann. Und es gibt irgendwie kein Allgemeinrezept dafür, wie man das machen kann, ne?
Nee, gibt es, glaube ich, nicht. Aber du hast, glaube ich, also wenn ich das manchmal so beobachte, so ein ganz schönes, vertrautes und verspieltes Verhältnis zu deinem Vater, oder?
Ja, das stimmt. Also zumindest, wenn ich ihn dann veröffentliche auf Instagram oder wo auch immer, dann ist das gerade dadurch, dass er sich diesem Medium so entsagt, hat das, glaube ich, einen guten Humor, dass er dann habe ich immer einen Counterpart, mit dem ich das spielen kann. Aber ich würde schon sagen, dass es da immer noch so Ungeklärtheiten gibt, an denen ich mich so abarbeite, wo ich so merke, ah, das ist irgendwie auch noch nicht so ganz geklärt oder es könnte irgendwie weicher sein oder friedvoller. Ich habe das Gefühl, ich will ihn da noch verändern.
Und ach, du willst ihn verändern?
Ja, irgendwie schon. Es fällt mir schwer, ihn so zu lassen, wie er ist.
Wirklich? Das ist interessant, dass ein Sohn das über seinen Vater sagt. Ja, ja klar. Ja, also eher würde man denken, ja, der ist jetzt so ein bisschen aus der Art geschlagen. Was macht der denn da jetzt, mein Sohn? Also eher würde man denken, ja, ich muss ihn entweder unterstützen oder ihm sagen, geh mal lieber den Weg und du redest aber so wie ein Vater über seinen Sohn.
Ja, aber das ist genau das, was ich ihm auch vorwerfe. Also ich bin doch der Sohn, lass mich doch mal Sohn sein. Sei doch mal Papa, sei doch mal da. Ich meine, oh Gott, jetzt wird er sich im Boden versinken, wenn er das hört wahrscheinlich.
Also hört er deine Podcasts?
Klar, ja? Der ist ja total stolz.
Ach Mann,
aber
zu
immer
Recht.
So um die Ecke halt, weißt du. Dann kommen so Freunde nach einer Aufführung und sind so, dein Vater ist so stolz, der hat uns jetzt zum 7. Mal erzählt, wie toll das war, das da und da. Und ich wünsche mir dann aber was anderes, dass er es mir ausdrücken kann oder mich in den Arm nimmt oder so. Und ich glaube, das hat aber viel mit Männlichkeit, Erziehung von ihm, wie man als, er war der einzige Sohn und die Mutter hat ihn zu Härte erzogen und der Vater war halt arbeiten und sozusagen finanzieller Ernährer und das merke ich einfach, dass ich so die Auswirkungen erlebe davon, wenn der Vater nicht zu Weichheit, Feinheit erzogen wird.
Mhm. Das heißt, du hast das eher von deiner Mutter mitbekommen, so diese...
Das ist das, was ich vermute und das ist so schwierig, dass ich das so aus mir selbst herausfinden muss oder in der Therapie herausfinden muss, ah, das könnte jetzt von ihr mehr eine Spur sein oder eine Sinnlichkeit, die ich von ihr habe oder halt von mir und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich habe eben nicht mehr dieses Dreieck, sage ich immer so, ne, wo die eine Ecke mein Vater ist, die andere meine Mutter und ich mich daran so abarbeiten kann und meine Funktion finde oder meinen Freiraum, sondern das mir so herausfinden muss, ne? Und aber was schon so war, ist, dass ich sehr, glaube ich, mutterorientiert war, was so eine Sinnlichkeit, eine Weichheit, eine Körperlichkeit und so anging.
Ah ja.
Und das fehlt mir schon, ja. Wie ist das bei dir? Was vermisst du?
Naja, dadurch, dass ich relativ früh, wie gesagt, auch gelernt habe oder lernen musste, allein klarzukommen. Mhm. Also auch mein Vater war ja dann, nachdem meine Mutter gestorben war, wirklich viel unterwegs und ich habe also meine Pubertät im Prinzip, das was ein großes Privileg war, ziemlich mit mir alleine klar machen können und so. Also ich konnte fliegen und das war gut und insofern habe ich, es gab dann nochmal ein dunkles Kapitel, weil mein Vater hat dann nochmal eine Frau geheiratet, die so buchstäblich die böse Stiefmutter war und so, das will ich jetzt auch gar nicht vertiefen, die da auch noch einiges angerichtet hat. Aber die war dann auch Gott sei Dank irgendwann weg und so. Insofern kann ich das, ich glaube, ich habe so, also alles, was in dieser Familie, also bei meinen Brüdern und letztlich ja auch bei mir so an musischen Dingen da war oder da ist, das ist meine Mutter, das ist nicht mein Vater. Ich weiß gar nicht, was mein Vater, ich glaube, ich sehe meinem Vater, ich bin glaube ich auch ähnlich. Wie ist es bei dir? Du siehst deinem Vater ziemlich ähnlich.
Ja, man sagt immer, dass ich so die Mischung bin.
Ach so, okay,
das
weil ich kenne so deine Mutter nicht.
Ja, genau, das höre ich so von Freunden, dass es so.
Du musst eine wunderschöne Mutter gehabt haben.
Ach ja, ja, ich denke schon.
Und einen schönen Vater hast du ja auch.
Ach Mensch, danke du.
Ja. Also Marion, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Er weiß ja gar nicht mehr, was er sagen soll.
Und mein Vater auch nicht.
Wie ist das denn? Dein Vater war hoher Funktionär in der DDR. Hast du dann da viel von mitbekommen von dieser Arbeit? Oder ich meine, warst ja auch sehr viel.
Ja, also nicht. Da, ne? Ja, also das war so, außer dass wir einen Fahrer hatten. Das heißt, er wurde mit dem Tatra damals abgeholt. Er war stellvertretender Kulturminister eine Zeit lang und so. Und da gab es dann diese großen, schwarzen, großen Tatras und so. Habe ich das nicht so mitbekommen, weil wir jetzt nicht privilegiert gewohnt haben zum Beispiel. Wir haben so in einer Neubauwohnung gewohnt und meinem Vater war das auch immer wichtig, dass das nicht so hervorgekehrt wird, die privilegierte Situation, in der wir vermeintlich sind, ne? Sondern sagt, man kann nicht Wasser predigen und Wein saufen. Mhm. Ne? Also da war mein Vater sehr strikt und insofern hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendetwas habe, was andere nicht haben. Aber hatte ich eigentlich de facto nicht. Also dass mein Vater manchmal in den Westen fuhr und dann mir später dann eine Platte mitbrachte oder so. Ne? Also es war, ich hatte keine Westverwandten, ich hatte eben nicht wirklich diese Privilegien oder so, auch nicht. Ne? Und insofern, nö.
Und wie war das dann für dich, als dann Thomas im Westen war? Hm. Hat, Hattest du da dann Kontakt oder wie fühlte sich das so, wie jetzt wird mir ein Bruder weggerissen? Oder?
Naja, mein Bruder, also Thomas ist oder war 16 Jahre älter als ich, der war immer schon weit entfernt von mir. Und als der dann wegging, fehlte er mir insofern, als dass diese bunte, wirklich auch so diese Bohème-Welt, in der er lebte. Also das war ja keine reiche Welt, das war aber trotzdem eine sehr schillernde Welt. Also die Welt der Künstler und Schriftsteller und so. In seiner großen Wohnung in der Wilhelm-Pieck-Straße, heute Torstraße und so. Wo ich dann immer so hinging, in diese andere Welt aus meiner Neubauwohnung, in der ich mit meinem Vater wohnte und so. Und das war natürlich weg, weil das plötzlich so, diese Welt nicht mehr da war. Aber die fand ich dann wiederum bei meinem anderen Bruder Peter, aber nicht in dem Maße und so. Das ist eine andere Geschichte, ja.
Der heute Geburtstag hat, ne?
Der heute, genau, Geburtstag. Der wäre heute 65 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist so krass.
Ja. Hast du ein Ritual oder so? Machst du sowas dann an Geburtstagen?
Nee, also manchmal gehen wir, so Lena und ich, aber jetzt nicht an Geburtstagen, aber wir gehen so an die drei Friedhöfe und sagen allen Hallo, den Kollegen, Familienmitgliedern und so. Aber wir haben jetzt nicht so eine Ritual. Ich habe nur vorhin wieder so gedacht, als ich dachte, er wird heute 65, ich kann mir meine Brüder nicht als ältere Herren vorstellen. So, ich bin ja jetzt inzwischen wirklich älter, als die jeweils geworden sind. Ja. Ich kann mir die nicht vorstellen. 65, 70, 75. Thomas wäre 75 Jahre alt. Ja. Alter Mann. Ja. Ich dachte, das ist krass.
Ja. Ich finde es auch bei so... Es gibt ja nun viele Filmaufnahmen von ihm, und man kann sich das nicht vorstellen. Nee. Das ist ja aber auch ein bisschen so diese Legendenbildung. Wenn Leute früher sterben, sind sie für uns ja immer in diesem Alter, in dem die ikonischen Bilder und Filme entstanden sind. Das ist
ja
schon
absolut.
Mein Opa, der ist, dessen Vater ist 50 geworden. Und da weiß ich noch, das hat mein Vater erzählt, als er dann 50 war, hat er auf einmal sich einen Bart wachsen lassen, hat nie vorher einen Bart getragen, hat den sich ganz lang werden lassen und sah auf einmal total alt aus. Und das muss auch so unterbewusst ein Gefühl gewesen sein von jetzt bin ich älter, als mein Vater es je war. So, und das hat total was scheinbar mit ihm gemacht. Das fand ich einen total interessanten Prozess, dass er dann sich so alt hat werden lassen.
Ja.
Was ich dich noch fragen wollte, wie sich so dein Heimatbegriff geprägt hat. Weil ich merke, für mich ist Heimat ja so hier Kreuzberg, wo ich einfach aufgewachsen bin. Und du bist ja auch immer in Berlin gewesen. Und ansonsten ist Heimat ja Freunde, Familie, Wahlverwandtschaft, sowas. Ich mache das nicht an Ländern oder Städten so richtig fest. Und es würde mich interessieren, wie das bei dir ist.
Genau so. Also ich bin, musste neulich irgendwie so, weil wir haben ja jetzt 30 Jahre Wiedervereinigung und da bin ich jetzt auch gerade so Mode so für bestimmte, also so Interviews, Gespräche und so. Und da wurde ich das auch gefragt und dann habe ich gesagt Ost-Berlin. Ich bin in Ost-Berlin geboren und ich bin, wenn ich sowas wie Heimat verorten sollte, bin ich Ost-Berlinerin, weil ich lebe auch immer noch in Ost-Berlin, ich lebe auch immer noch im Prenzlauer Berg, der sich natürlich seit der Zeit, da ich da wohne, in den 80er Jahren extrem verändert hat. Trotzdem ist das irgendwie mein Prenzlauer Berg immer noch. Und das ist für mich, und genau wie du sagst, ansonsten sind es die Menschen, die mir wichtig sind, die sind mein Zuhause. Also ich würde dann weniger von Heimat als von Zuhause sprechen, so bei den Menschen.
Hast du sowas wie eine Wahlverwandtschaft oder so?
Ja, habe ich. Ja. Die ist nicht besonders groß, aber dafür umso gewählter.
Wie schön.
Ja. Hast du sowas? Ja, sicher auch, oder? Also
ja, ich habe zwei so Patentanten, sage ich dann. Genau, da ist das auch. Das war auch zum Beispiel, die eine war eine der besten Freunde von meiner Mutter und das war ihr dann noch ganz wichtig, ein Ritual zu machen, bevor sie geht, dass sie so mich übergeben kann in die Hände ihrer besten Freundin. Wir haben nicht so viel Kontakt, aber fühlen uns trotzdem verbunden und so. Das ist ganz schön, dass es das gibt.
So. Also so Erwachsene, ich sag jetzt mal erwachsene Wahlverwandtschaft.
Genau. Ja, und ansonsten habe ich halt Freunde, zu denen ich dann brüderliche Gefühle habe oder so.
Ja.
Und das ist schon, das gibt auf jeden Fall Halt. Ja. Zumal, wenn eben dieses Familiensicherheit sich so früh auflöst. Ne?
Das absolut,
ist,
ja. Das ist wichtig.
Vorhin hattest du gesagt, du hast darüber geschrieben, anstatt dich auf die Liege zu legen. Hast du dich trotzdem auch mal auf die Liege gelegt?
Nee, noch nie. Nee. Also das war interessant, als meine beiden Brüder, also die letzten Familienmitglieder gestorben sind 2001, sagten mir Leute, ja, du musst mal eine Therapie machen und das kann man doch gar nicht aushalten und so. Und habe ich gesagt, warum? Also ist das wirklich so? Also was soll ich, mit meiner Trauer und der Traurigkeit bin ich ja trotzdem allein. Und was soll ich jetzt herausfinden? Und deswegen fand ich das total gut mit dem Buch, ne? Also vielleicht fänd's, also ich wäre eher neugierig. Also ob da irgendwas vielleicht noch zutage tritt, wo mir so Scheinwerfer aufgehen, ach, wenn ich das gewusst hätte oder so. Ist ja interessant, ja. Also ja. Eher so Neugier, aber nicht, ich sehe nicht die Notwendigkeit, ich müsste jetzt mal da an bestimmte Dinge ran oder so.
Jetzt rufen gerade ganz viele Therapeuten an.
Ja, okay. Ich mache gerne Probestunden.
Nee, aber das hast du nie gemacht.
Nee, Probestunden nie gemacht. Oder so. Nee, niemals.
Ja. Nö, nee, ist ja, wenn du es nicht willst, ist auch super. Aber
ja, ich würde es vielleicht mal probieren, aber ich habe jetzt keine, wie sagt man denn, man braucht ja so eine, also muss man ja bezahlen, ne? Also man braucht ja einen Arzt, der sagt, das wäre mal gut, wenn sie die Therapie machen.
Ja.
Das würde man vielleicht kriegen, aber da würde ich immer denken, ich würde mir so ein bisschen wie Betrügerin vorkommen.
Echt?
Ja, vielleicht Nein. Auch nicht. Ja,
das ist, glaube ich,
meinst du, ich sollte es machen?
Ach,
siehst du Handlungsbedarf?
Nein, auf keinen Fall. Nein, auf mich wirkst du sehr glücklich mit dir und deinem Umfeld und so. Aber ich kann das jedem empfehlen, das kann ich sagen. Ich habe das gemacht auch relativ spät, dann erst mit 27, glaube ich. Und war aber mit die beste Entscheidung, die ich so getroffen habe, merke ich. Weil da eben genau so viel zutage kommt und das irgendwie eine gute Guideline, ein guter Rücken ist und eine gute Konstante in einem Leben, was ja eh nicht Montag bis Freitag 9-to-5 Job ist. Mhm. Und das ist total gut, so eine Struktur zu haben und Fragen oder Gedanken, die ich habe, auszusprechen. Aha. Ich dachte auch immer so, ich verstehe das schon alles, ich kann mir das intellektuell herleiten oder verstehen, woher ich jetzt, ich habe genug Grund, traurig zu sein, aber habe so gemerkt, nee, bestimmte Sachen, die bleiben dann in mir drin und veräußern sich psychosomatisch in, weiß ich nicht, Panikattacken oder Trübsal oder Gehemmtheit oder so. Mhm. Und habe gemerkt, ah krass, das scheint sich zu lösen, wenn man darüber redet mit jemandem, dem man vertraut.
Ah, interessant, und,
Für mich ist es eine spannende Sache und ich bin total dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, das zu machen.
Dann werde ich in meinem hohen Alter nochmal den Gedanken reifen lassen.
Ja, also
bis ich in einem noch höheren Alter
will
sage,
nicht dahin treiben,
nein, aber es ist ja wirklich interessant, man macht ja gerne immer nochmal neue Erfahrungen, also so völlig neue Erfahrungen.
Total. Da müssen wir uns danach nochmal treffen, okay. Du musst erzählen, wie es war, selbst wenn es nur das Vorgespräch war.
Gut.
Marion, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Anton, es hat Spaß gemacht.
Ja, ich freue mich, dass du hier warst und wir quatschen gleich noch 20 Minuten, wenn du Zeit hast, in dem Plusteil.
Ein Plusteil.
Ein kleinen Plusteil, aber ja. Hierfür vielen Dank für deine Offenheit.
Dankeschön, Anton.
Nein, noch gar keine Zeit zum Adieu sagen. Es geht nämlich weiter auf Schöner Scheitern Plus. Und dort reden wir über Marions Zeit bei Radio Fritz, wie es für sie war, als die DDR zusammenbrach, wie sie nach Mölden und den rassistischen Anschlägen in Rostock 92 überlegte, Deutschland zu verlassen und wieso sie sich dagegen entschied, warum es ihr ausreicht, von der weiten Welt zu lesen, anstatt sie zu bereisen und wie sie damit umgeht, nicht immer zu wissen, was sie will und was als nächstes passiert. Ich bin aufgeregt. Ich knatter schon mal los mit meiner kleinen neuen Biene. Adieu.
Das war Schöner Scheitern mit Marion Brasch und Anton Weil. Schöner Scheitern ist eine Produktion von Studio Naschi. Unter Mitwirkung von Matteo Hahl, der die Beats und Instrumentals macht, Fabian Rabe, der sich hier wieder besonders reingehängt hat, Therese Guggenberger, das bin ich.
Oh yeah.
Und Hannah Müller.
Oh, it's goddamn, she's hot.
Gottverdammte Legende.
Tschüss. Sag's mal.
Na.